Wien auf den zweiten Blick. In diesem Podcast stelle ich euch besondere, oft übersehene Orte der Stadt vor. Gemeinsam mit Wien Guides und anderen kundigen Personen gehe ich auf Spurensuche. Ich bin Gudrun Grinzinger und du hörst meinen Podcast Wien auf den zweiten Blick.
So, wir befinden uns hier am Hohen Markt. Hoch, nicht im Sinne von hoch gelegen, sondern im Sinne von wichtig. Es war der erste Marktplatz von Wien, auf dem wir uns hier befinden. Und ursprünglich wurde hier ein ganz wichtiges Produkt gehandelt, nämlich Fisch.
Heute bin ich wieder mit Austria-Guide Ina Hauer unterwegs. In Episode 4 haben wir gemeinsam die Porta Dextra und damit das römische Wien erkundet. Diesmal treffen wir uns am Hohen Markt. Einen Platz, den viele vor allem wegen der Ankeruhr kennen. Bevor wir zur Ankeruhr kommen, erzählt mir Ina zuerst mehr über den Hohen Markt. Dabei geht es um ein Lebensmittel, das für die Wiener Bevölkerung über Jahrhunderte eine wichtige Rolle spielte.
Donaufisch war wichtig, vor allen Dingen im Mittelalter, zur Versorgung der Bevölkerung und es war auch eine sehr, sehr günstige Nahrungsquelle. Und wenn du dich ein bisschen umschaust, da drüben haben wir heute noch die Apotheke zum Roten Krebs, die uns an die Zeit erinnert. Ja, auch in der Donau gab es kleine Krebserln und das war überhaupt die billigste Eiweißquelle schlechthin. Das hat dazu geführt, dass vor allen Dingen Hausangestellte regelmäßig Krebse serviert bekommen haben als Teil von ihren Einkünften. Und in den Verträgen ist festgelegt, wie oft maximal Krebs auf den Tisch kommen durfte, weil die Leute es eigentlich nicht mehr essen wollten und sehen haben können, weil es durchaus eine Überfülle gegeben hat. Für uns, wo heute Schrimps und so weiter eher in der Abteilung Luxus fällt, ganz unvorstellbar.
Vom Mittelalter gehen wir jetzt noch einmal deutlich weiter zurück. Denn die Geschichte des Hohen Marktes beginnt lange vor dem Fischhandel.
Wir sind hier auf einem sehr geschichtsträchtigen Boden. Hier sind wir im Zentrum des alten Römerlager Wien-Dobona. Drüben sehen wir das Römermuseum. Also wenn wir hier in den Untergrund steigen, würden wir zu den ehemaligen Tribunenhäusern kommen mit ihren tollen Hypokausten, also Fußbodenheizungen, die sich hier befunden haben.
Von den Spuren Wien-Dobonas unter unseren Füßen geht es jetzt wieder nach oben. Und ein gutes Stück weiter in der Zeit.
Wenn wir uns hier umschauen, dann fällt vor allen Dingen ein Kunstwerk sofort ins Auge. Das ist die sogenannte Ankeruhr, eine gar prächtige Bilderuhr. Worum handelt es sich hier? Zum einen haben wir zwei große Gebäude, die knapp nach 1900 entstanden sind. Das waren, ja heute würde man sagen, das Headquarter, also der Sitz der Ankerversicherung. Wenn wir hier schauen, Hoher Markt 1011 ist das eine Gebäude und über dem Eingang gibt es auch ein sehr schönes Schmiedeeisen geformtes Emblem mit dem Anker, also auf diese Ankerversicherung hinweisen, die ist heute Teil des Helvetia-Konzerns. Und gleich gegenüber, wo heute der Billa Corso drinnen ist, ein zweiter Teil von diesem ehemaligen Versicherungsgebäude. Und die Versicherung hatte damals die Idee, natürlich eine repräsentative Fassade zu gestalten und auch ihre zwei Gebäudekomplexe zu verbinden. Und dafür ist man an Franz Matsch herangetreten. Franz Matsch war einer der wichtigen Vertreter des Wiener Jugendstils. Er hat gemeinsam mit Ernst und Gustav Klimt gearbeitet, zum Beispiel am Burgtheater, zum Beispiel die Gemälde im Kunsthistorischen Museum. Und ist eben ein ganz wichtiger Vertreter des Jugendstils des Art Nouveau. Und er entwirft hier eine Brücke, die eine kunstvolle Uhr schmückt.
Franz Matsch hat hier nicht einfach nur zwei Gebäude miteinander verbunden. Die Brücke selbst ist ein Kunstwerk. Und je länger wir hinaufschauen, desto mehr Details entdecken wir.
Wenn wir uns jetzt einmal die Details anschauen, die wir hier zu sehen bekommen. Die Brücke ruht auf vier Köpfen. Zu unserer Rechten, ein bisschen versteckt, ist hier Adam. Der denkt nach, ob er gegenüber Eva unterstützen soll beim Essen des Apfels. Wir wissen, diese Geschichte geht schlecht aus. Obwohl da hinten rechts betet verzweifelt ein Engel, dass er es nicht tut, wohingegen links hinten der Herr mit einer Nase, die wie eine Schweinsschnauze ausschaut, das ist der Teufel. Und der lacht sich schon ins Fäustchen, weil er wird gewinnen. Wenn wir dann nach unten schauen, also die Bodenplatte sozusagen, da sehen wir in den Sternenhimmel hinein und sehen auch die diversen Tierkreiszeichen. Ein Stückchen höher, hinter einer Art Teppichschabracke, verbirgt sich ein Monster, ein typisch wienerisches Monster. Hier liegt ausgebreitet der Basilisk. Er schaut ein bisschen aus wie ein Drache, aber tatsächlich handelt es sich bei so einem Basilisken um ein gar schrecklich Wesen. Ein Hahn hat ein Ei gelegt, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Und da schlüpft dann so ein Basilisk heraus, der so hässlich ist, dass jeder, der ihn sieht, sofort zu Stein erstarrt. Ein Basilisk lebt klassischerweise tief unten im Brunnen und er verströmt einen gar gräulichen Gestank. Das erzählt uns etwas über die hygienischen Verhältnisse im alten Wien und über die Qualität von Wasser in Hausbrunnen damals. Wenn wir weiter hinaufgehen, haben wir den Hauptteil von dieser ganzen Bilderuhr. Da haben wir 12 Persönlichkeiten aus der Geschichte von Wien, die jeweils eine Stunde repräsentieren. Diese Figuren sind aufgebracht auf einer Art Förderband und wir werden dann gleich die große Show um 12 Uhr erleben, wo uns alle diese Figuren chronologisch vorgeführt werden.
Und auch weiter oben setzt sich diese Bildsprache fort. Selbst dort, wo man bei einer Uhr eigentlich Zahlen erwarten würde, erzählt Franz Matsch seine Geschichten mit Symbolen weiter.
Im Hintergrund, wo das eigentliche Zifferblatt ist, haben wir keine Ziffern, keine Zahlen, sondern wir haben Zunftzeichen und wir haben Wappen. Da sehen wir einerseits den kaiserlichen Adler und andererseits weißes Kreuz auf rotem Grund. Das ist nicht die Schweiz, sondern das ist das Wappen von Wien. Ein Stückchen höher haben wir die Minutenanzeige und noch eine Etage höher erwartet uns jetzt die Sonne. Unten hatten wir den Sternenhimmel und die Nacht, oben haben wir die Sonne und den Tag. Die Sonne wird flankiert links und rechts von 2 Figuren zum krönenden Abschluss. Da haben wir auf der einen Seite ein Baby, das nach einem Schmetterling hascht. Der Schmetterling ist immer ein Zeichen für die Wiedergeburt. Eine Raupe stirbt, wenn sie sich verpuppt, und wird als schöner Schmetterling wiedergeboren. Also ein Symbol für das ewige Leben. Es ist gut so, wenn der Schmetterling hier über uns wacht, weil unser Leben ist massiv bedroht. Auf der rechten Seite schaut Gevatter Tod ums Eck und der hat das Stundenglas in der Hand. Und unablässig rieselt die Zeit. Unsere Zeit verrinnt.
Und jetzt wird deutlich, dass all diese Details nicht nur Schmuck sind. Hinter der Ankeruhr steckt eine ziemlich klare Botschaft.
Und im Endeffekt, was symbolisiert diese ganze Uhr? Was führt sie uns vor Augen? Naja, nichts anderes als 1, 2, 3 im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit, wie Wilhelm Busch so schön gesagt hat. Also ein Hinweis wieder auf das typische Menschgedenke, du bist sterblich, die Zeit läuft. Allerdings noch mit einer ganz besonderen Aufladung, weil ich habe ganz am Anfang erzählt, das ist ein Auftragswerk. Das ist das Auftragswerk einer Versicherung. Und was war wohl das Hauptprodukt der Versicherung? Wenn wir da oben nach links hinaufschauen, auch heute noch die Helvetia-Versicherung verkauft. Vor allen Dingen Lebensversicherungen. Also im Prinzip, dieses wunderbare Kunstwerk ist eine Warnung. Gedenke, Mensch, du bist sterblich. Allerdings, man kann vorsorgen, von der Wiege bis zur Bahre ist man gut aufgehoben, wenn man rechtzeitig eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Also im Prinzip eine sehr, sehr attraktive Plakatwand und ein wunderschönes Stück Jugendstilkunst hier mitten in Wien.
Während wir auf 12 Uhr warten, wird es rund um uns immer voller. Mittlerweile haben sich bestimmt 100 Menschen vor der Ankeruhr versammelt. Alle warten auf dasselbe, auf den großen Auftritt der 12 Figuren. Dann schlägt es 12. Rund um uns wird es noch einmal unruhiger und genau das hört man am Anfang der nächsten Aufnahme auch ein bisschen.
So, es hat 12 Uhr geschlagen. Jetzt ziehen die wichtigsten Persönlichkeiten aus Wiens Geschichte in chronologischer Reihenfolge an uns vorbei. Als erstes kommt Marc Aurel. Das war jener Kaiser, der 10 Jahre lang in Carnuntum gesessen ist. Während der Sommermonate hat er gegen die barbarischen Markomannen und Quaden auf der anderen Seite der Donau gekämpft. Und im Winter hat er sich als Philosoph seinen stoischen Betrachtungen zugewandt. Deshalb sehen wir ihn hier auch, wie er schreibt. Mit der Nummer 2 kommt Karl der Große. Jener Herrscher, der 800 am 24. Dezember in Rom zum Kaiser gekrönt worden ist und das Römische Reich wiederbelebt hat, eben als Heiliges Römisches Reich. Später wird man es noch das Römische Reich deutscher Nation nennen. So wie er hier dargestellt ist, das ist sehr fantastisch. Er trägt nämlich die ottonische Kaiserkrone aus dem 10. Jahrhundert und die wunderschönen Gewänder aus Sizilien aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Beides hat er selber natürlich nie gesehen, aber es gibt ein Idealporträt von Dürer von ihm und da hat er ihn mit diesen Insignien ausgestattet und das war irgendwie offensichtlich bildgebend.
Von Karl dem Großen geht es weiter ins mittelalterliche Wien. Jetzt kommen die Babenberger ins Spiel, jenes Herrschergeschlecht, das die Entwicklung Wiens entscheidend geprägt hat.
Das erste Herrschergeschlecht hier in Osterrichi sind die Babenberger, die aus Bayern hierher durchs Donautal ziehen und dann hier ihre Residenzstadt errichten. Wir sehen bei der Nummer 3 Leopold von Babenberg, den Glorreichen. Es ist jener Herr, der Wien das Bürgerrecht verliehen hat, 1212. Und er wird begleitet von seiner Gattin Theodora. Es ist allerdings die Theodora Angela. Also da sind wir schon im 13. Jahrhundert mit den Herrschaften und sie ist recht interessant gewandet. Sie hat ganz einen tollen Haarschmuck aus Perlen, der eben darauf hinweist, dass sie eine byzantinische Prinzessin war und da ein bisschen Exotik und Kultur nach Wien gebracht hat.
Mit den Babenbergern wird Wien aber nicht nur politisch bedeutender. Auch kulturell tut sich so einiges.
Dieser Babenberger Hof im Bereich des heutigen Platzes am Hof, der entwickelt sich zu einem Musenhof und ein Popstar seiner Zeit, der hier Station gemacht hat, war Walter von der Vogelweide, der hier auf der Nummer 4 kommt. Wir sehen ihn hier mit seinem Instrument. Er zieht von einem Herrscherhaus zum nächsten, wo überall er gut bezahlt wird, singt er dann ein entsprechendes Loblied des Landesherrn.
Die Babenberger sterben schließlich in männlicher Linie aus. Es folgen Jahre der Machtkämpfe und Auseinandersetzungen um die Nachfolge. Am Ende setzen sich die Habsburger durch. Und natürlich haben auch sie ihren Platz auf der Ankeruhr bekommen.
Und sozusagen der Ahnherr der österreichischen Habsburger hier ist Rudolf, der damalige König. Wir sehen ihn hier auf der Nummer 5 mit seiner Gattin, die hier ein bisschen vorschaut, die Anna. Also das sind die Ahnherren des Habsburger Geschlechts. Die Habsburger sind gekommen, um zu bleiben. Und sie werden ja hier in Österreich bis zum Ende des Ersten Weltkriegs regieren. Die Habsburger bauen dann auch ihre Residenzstadt aus. Wir haben den Stephansdom, der größer ausgebaut wird. Der Südturm steht schon. Unvollendet ist immer noch der Nordturm. An dem arbeitet der Baumeister, den wir hier auf der Nummer 6 sehen, Meister Hans Puchsbaum.
Der Nordturm des Stephansdoms bleibt schließlich unvollendet. Doch auf der Ankeruhr wartet schon die nächste Figur.
Wir schreiten weiter, wir kommen in die Zeit um 1500, in die Zeit der Renaissance. Da haben wir Maximilian I. von Habsburg, den letzten Ritter, der Kaiser damals des Heiligen Römischen Reiches. Ein ganz großer Künstler der Zeit hat ihn mehrfach porträtiert. Das war Albrecht Dürer und so wie er hier dargestellt ist, das ist entsprechend dieses Dürer-Porträts, das man auch im Kunsthistorischen Museum sich anschauen kann. Er hat einen Granatapfel in der Hand und ist als Renaissancefürst dargestellt.
Mit Maximilian beginnt der Aufstieg der Habsburger zum Weltreich. Er selbst heiratet eine burgundische Prinzessin, seine Enkel werden nach Spanien verheiratet. Durch diese geschickte Heiratspolitik gewinnen die Habsburger immer mehr an Einfluss und beherrschen bald große Teile Europas.
Es brechen dann allerdings schwere Zeiten an. Ab dem 16. Jahrhundert treten wir in eine Phase von mehr als 200 Jahren Krieg gegen die Osmanen. Die Osmanen kommen zweimal nach Wien, um den goldenen Apfel zu belagern und zu erobern. Es gelingt ihnen Gott sei Dank nicht, unter anderem dank des Herrn auf der Nummer 8. Das war Bürgermeister Andreas von Liebenberg, der die bürgerliche Verteidigung organisiert hat, während die militärische Verteidigung während der zweiten Türkenbelagerung war in den Händen von Graf Rüdiger von Starnberg. Also der Graf Starnberg, den haben wir auf der Nummer 9. Und diese 200 Jahre Türkenkriege kommen zu einem Ende mit einem, der das Heldenzeitalter wie kein anderer in Österreich repräsentiert. Aber es war auch schon wieder Zurgraster, wie man auf Wienerisch sagt. Prinz Eugen von Savoyen auf der Nummer 10. Jener Prinz, der eigentlich dem König von Frankreich, Ludwig XIV., unterstanden ist. Aber der hat dem kleinen AB nicht zugetraut, dass er eine Armee anführt. Und daraufhin flüchtet Prinz Eugen, ist rechtzeitig zur großen Entsatzschlacht um Wien am Kahlenberg und verdingt sich dann beim größten Feind von Ludwig, nämlich beim Habsburger Leopold I.
Prinz Eugen gelingt es schließlich, die Osmanen entscheidend zurückzudrängen. Unter ihm erreichen die Habsburger ihre größte Ausdehnung auf dem Balkan. Damit beginnt eine Zeit, die auch als Austria Gloriosa bezeichnet wird. Nach den langen Kriegsjahren setzt ein regelrechter Bauboom ein. Viele der prächtigen Barockkirchen und Barockpalais, die Wien bis heute prägen, entstehen in dieser Zeit.
Auf diesen Ruhm kann aufbauen die Monarchin, die für unser goldenes Zeitalter als Mutter der Nation steht, und das ist Maria Theresia.
Wir sehen Maria Theresia hier gemeinsam mit ihrem Gatten Franz Stephan von Lothringen. Und zum Abschluss der Figurenparade wird es musikalisch.
Die Nummer 12 ist dem großen Musiker der Zeit gewidmet, Joseph Haydn. Er war tatsächlich ein Weltstar und er ist der Repräsentant der Wiener Klassik, der wirklich den Ruhm über ganz Europa von dieser Musik verbreitet. Und in England lernt er ein Musikstück kennen, damals God Save the King, also das Königslied dort. Und das hat ihn inspiriert zu einer eigenen Komposition, das berühmte Kaiserlied. Also das dann in weiterer Folge eingeht ins Kaiserquartett, in den Kaisermarsch und in die Hymne, die Kaiserhymne, also Gott erhalte unseren Kaiser Franz. Und in der Originalversion war am Ende dieses Defilés der Figuren hier an der Ankeruhr auch die Kaiserhymne zu hören.
Und damit ist die Reise durch die Wiener und auch österreichische Geschichte zu Ende. Nach rund einer Viertelstunde ist die Vorstellung vorbei. Die Menschenmenge löst sich langsam auf und am Hohen Markt kehrt wieder Ruhe ein. Vielen Dank an Austria Guide Ina Hauer für die spannende Reise durch die Geschichte des Hohen Marktes und der Ankeruhr. Ihre Erklärungen vor Ort waren natürlich noch viel ausführlicher. Wer Wien gemeinsam mit Ina entdecken möchte, findet alle Informationen zu ihren Führungen in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast Wien auf den zweiten Blick, teilt sie mit euren Freundinnen und Freunden oder besucht mich auf meinem Reiseblog reiseblockerin.at. Wir hören uns bei der nächsten Folge und vielleicht entdeckt ihr ja bis dahin selbst ein Stück Geschichte in Wien.